meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin's, euer Pfarrer Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Und um's ganz ehrlich zu sein, evangelisch AB. Heute ist Freitag, deswegen wieder mal ein richtig harter theologischer Freitag. Der beschäftigt sich mit dem sogenannten Augsburger Bekenntnis. Nun, jeder Evangelische in Österreich kennt das, weil er immer in der Klasse gefragt wird, evangelisch, ja wo ist jetzt, AB oder HB? Es ist eine Bezeichnung, die in Deutschland, das weiß ich nicht, geläufig ist. Also das wäre in Deutschland, soweit mir jetzt geläufig, AB gleichzusetzen mit lutherisch und HB gleichzusetzen mit der reformierten oder kalvinistischen Kirche. In Österreich hat es eine ganz besondere Geschichte. Es gab eine ganz, ganz lange Verfolgung der reformatorisch Gesonnenen. Josef II. Hat dann erklärt, okay, wir machen Toleranz. Und dann war die Frage ja, für wen jetzt eigentlich? Und da ist man ziemlich drüber gefahren und hat gesagt, wurscht, die augsburgischen und helvetischen Religionsverwandten. Und aus diesem Grunde ist das in Österreich einfach so, augsburgische und helvetischer Religionsverband. Ist logisch, er ist ein Kaiser. Und worum geht es überhaupt? Augsburgisches Bekenntnis, Augsburger Bekenntnis in Österreich, teilweise noch altertümlich augsburgisches Bekenntnis ausgesprochen, ist eine Sache, ein nicht so langes, aber doch recht umfangreiches Schriftstück, das die sogenannten evangelischen, reformierten, reformatorisch gesonnenen Reichsstände dem Kaiser im Jahre 1530 übergeben. Der Podcast hat jetzt drei Punkte. Punkt 1, wo siehst du es überhaupt, wieso es entsteht es? Zweitens, kurzer Blick, wie ist es aufgebaut? Drittens, die gigantische Bedeutung des Bekenntnisses im Rahmen des Lutherjahres, nein, im Rahmen der Feiern 500 Jahre Reformation. Erstens, warum entsteht es? Nun, Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt nicht die österreichischen Erblande, das ist immer was anderes. Eine wilde Durchmischung von ziemlich kleinen Staaten. Das wird später noch ärger, aber nichtsdestotrotz, Deutschland als solches gibt es nicht. Das ist jetzt nicht der Staat wie heute die Bundesrepublik oder Österreich oder die Schweiz oder sonst irgendwer. Auch nicht wie die USA, wo ja die Teilstaaten sehr große Freiheiten haben, selbst Gesetze zu machen und wo es auch immer so eine ganz eine komplizierte Geschichte zwischen den Bundesangelegenheiten und den jeweiligen staatlichen Angelegenheiten, was weiß ich, Maine oder Kalifornien oder Florida oder wo es weiß ich was. Sondern es ist eigentlich ein ganz wildes Durchgemische und es gibt immer wieder einen Reichstag, wo die großen Fürsten zusammenkommen. Nun auf jeden Fall die sogenannten Kurfürsten, die wählen immer, wenn ein König gestorben ist, den neuen, der wird dann später vom Papst zum Kaiser befördert. Und die sind einmal auf jeden Fall dabei, obwohl die jetzt nicht groß sind. Also zum Beispiel Kursachsen, wo Luther lebt, ist winzig klein. Also das ist wirklich wuzi klein. Und dann gibt's noch andere Sachsen. Es gibt zum Beispiel ein Kurhessen und ein Hessen und ein, ich habe doch keine Ahnung was alles. Das ist winzig klein alles. Der Zusammenhalt ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kehrt also zum Deutschen Reich dazu und die Hauptsache ist, den Kaiser zu ärgern. Nun, das Jahr 1500 hat begonnen, die neue Welt ist entdeckt, neue Maschinen werden erfunden, man segelt, man hat Amerika entdeckt, man macht brav Sklaven, die ersten Gold- und Silberfunde kommen nach Europa und wir haben einen Kaiser, einen Karl V., der sich völlig anders versteht als die bisherigen deutschen Kaiser aus dem einfachen Grund. Erstens einmal, er hat Spanien. Und Spanien, das ist ein ordentlicher Staat. Also da zack und passt und geht schon. Die haben also sehr lang gegen die Araber kämpfen müssen, haben langsam also irgendwie Spanien befreit von der arabischen Besetzung. Da geht was weiter, das passt. Er selber wächst ja witzigerweise in den Niederlanden auf und ist aber auch gewohnt, dass in den österreichischen Erblanden alles so geschieht, wie er will. Also er sagt es und zack, und das passiert. Und jetzt kommt er nach Deutschland und sieht dieses totale Chaos und denkt sich so, ich möchte jetzt richtig Kaiser von Deutschland werden. Also besser gesagt, eigentlich König. Und die Deutschen haben jetzt auch zu tun, was ich sage, und ich sage was, und die hopsen, also hat früher Preuße, und die Deutschen natürlich drauf, aber sicher nicht. Und jetzt hat der Karl V. eine tolle Möglichkeit, er hat nämlich Ketzer. Und diesen Ketzern kann er nach altem Reichsrecht eigentlich ihre Länder entziehen. Das ist nämlich das ganz, ganz, ganz entscheidend. Er kann es ihnen wegnehmen und sagen, so, sie sind jetzt nicht mehr, Kurfürst oder Herzog oder was weiß ich, was sie halt so sind, sondern nichts halt. Weil sie Ketzer sind. Also Ketzer, das ist ganz klar. Und jetzt gehen natürlich die Evangelischen und sagen nachher zu, wir sind keine Ketzer, wir sind sogenannte Schismatiker. Was ist der Unterschied? Also, wenn ich nackt durch den Gottesdienst hüpfe, dabei ein Huhn opfere und laut erkläre, dass man nur dadurch in den Himmel kommt, dann bin ich ein Ketzer. Wenn ich sage, dass der Bischof ein Depp ist und ich mit dem nichts zu tun haben will, dann bin ich ein Schismatiker. Also ein Schisma ist, wenn du dich vom jeweiligen Bischof trennst, ganz einfach. Und die Evangelischen erklären jetzt, wir haben uns nur von dem Bischof da getrennt, also den diversen, zum Beispiel Albrecht von Mainz und natürlich den römischen Oberbischof sowieso. Und sagen jetzt, wir machen aber die richtige, echte Kirche. Und daraufhin sagt der Kaiser, ihr habt es mir gern, ihr seid trotzdem Ketzer. Daraufhin sagen die Evangelischen, na, da haben wir doch wen, das ist ein Freund vom Luther, der heißt Melanchthon, der soll uns da was zusammenschreiben und so was Ordentliches zusammenschreiben. Und das legen wir dann dem Kaiser vor und dann beweisen wir, dass wir keine Ketzer sind. Das ist der geschichtliche Vorlauf. Okay, die schreiben das also zusammen und übergeben es also dem Kaiser, um festzuhalten, wir sind auf jeden Fall keine Ketzer. Und deswegen sind wir also weiter Kurfürsten und Herzöge und wie das halt alles damals geheißen hat. Nun, das ist natürlich völlig logisch, dass es der Kaiser nicht geglaubt hat. Ne? Also brauchen wir nicht dafür reden, sondern der hat es natürlich nicht geglaubt und wollte trotzdem hin und deswegen gibt es dann das schöne Element der sogenannten Religionskriege, die natürlich keine Religionskriege sind, sondern einfache Kriege sind, die sich damit beschäftigen, wer regiert wo und wer kriegt das Geld. Die echten Frommen haben noch niemals irgendwie was zum Streiten gehabt, immer nur die, die Religion verwenden, um reich zu werden. Gut, zweiter Punkt. Die ersten vier Punkte des Augsburgischen Bekenntnisses möchte ich Ihnen vorlegen. Artikel 1, na jetzt raten Sie nicht, wovon wird das handeln? Okay, es heißt von Gott. Sie kennen es nebenbei bemerkt sogar in der Originalfassung als Google Book overladen, kostenfrei, weil logischerweise alle Rechte da schon längst vorbei sind. Und Punkt 1 von Gott, und jetzt erstaunt uns das auch nicht so sehr, wo es dort steht. Es wird bei uns einheitlich gelehrt, das Konzil von Nicea, ein göttlich Wesen, aber in drei Personen, etc. etc. Deswegen werden verworfen alle Ketzereien, die diesen Artikel zuwider, Manichäer, zwei Götter und so weiter und so fort. Das heißt, es wird jetzt festgehalten, wir sind keine Ketzer. Wir halten die Dreifaltigkeit und Ruhe ist. Wenn jetzt der erste Punkt von Gott ist, nehmen wir doch an, dass der zweite Punkt wahrscheinlich vom Burm sein wird, also von Christus. Na, ist nicht. Jetzt kommt das typische Evangelische von der Erbsünde. Und da steht was ganz was Witziges drinnen. Also alle Menschen kommen auf die Welt mit einer Erbsünde. Und das heißt, sie können ohne die Hilfe Gottes keine wahre Gottesfurcht, keinen Glauben an Gott haben. Aus. Sie sind von Mutterleib an voller böser Lust und Neigung. Aus. Deswegen wird verworfen, die Pelagianer und andere, die also das halt nicht sagen, die also sind alle schon altkirchlich verurteilt worden. Und da wird jetzt aber ganz großer Wert drauf gelegt. Die Möglichkeit des Menschen ist extrem begrenzt. Er kommt nun einmal schon mit böser Lust und Neigung zur Welt und hat keinen wahren Glauben. Und das ist jetzt natürlich das typische Evangelische, deswegen sind wir jetzt beim dritten Punkt, logischerweise vom Sohne Gottes. Und eine Person, nona, wahrer Mensch und wahrer Gott, nona, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben und ein Opfer für alle. Genauso ist derselbe Christus hinabgestiegen in die Hölle, wahrhaftig am dritten Tag von den Toten auferstanden, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes und so weiter und so fort, auf dass er regiere, alle, die an ihm glauben, durch den Heiligen Geist, heilige, reinige Stärke tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und Güter austeile und sie wieder den Teufel und die Sünde schütze und beschirme. Jetzt kommt natürlich, wenn wir schon alle so watschert sind durch die Erbsünde, muss natürlich jetzt das Gegenteil kommen. Jetzt haben Sie schon gehört und der vierte Artikel ist von der Rechtfertigung. Es wird gelehrt, die Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Tun, sondern einzig und allein aus dem Glauben. Und jetzt wird aber, und das vergessen immer alle, genau definiert, was dieser Glaube ist, der einem Gerechtigkeit vor Gott gibt, nämlich schlicht und ergreifend, dass wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben ist, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Ende. Jetzt geht's noch x-fach weiter, das ist dann alles auch sehr spannend, also von den kirchlichen Bräuchen gibt's was, von der öffentlichen Ordnung, von der Polizei gibt's was, von der Politik gibt's was, also 100.000 Geschichten, alles ganz toll definiert, aber diese vier brauchen wir. Das Ganze ist, jetzt sind wir schon im dritten Teil, extrem evangelisch. Warum ist das Ganze extrem evangelisch? Weil es ein Bekenntnis ist. Und das gab es vorher in dieser Art und Weise einfach nicht. Ja, klar, es hat natürlich zum Beispiel das Glaubensbekenntnis gegeben. Das ist aber etwas, was zwar ganz toll ist und im Gottesdienst gebetet wird und alle Christen auf der Welt verbindet. Wer das nicht beten kann, der kehrt nicht dazu. Aber es geht also sozusagen nicht ins Detail. Und das so ist ja auch nicht, weil es einfach ein gottesdienstliches Bekenntnis ist. Und dann war sehr, sehr lang eine Ruhe. Da gibt es noch zwei andere, aber die sind nicht so bekannt. Aber die sind jetzt auch nicht lang. Das ist auch immer nur so eine kurze Seiten. Und jetzt kommt plötzlich die Reformation daher und hat was völlig anderes. Man muss seinen Glauben bekennen. Das haben Sie jetzt gerade gehört bei der Rechtfertigung. Man muss bekennen, was der Glaube überhaupt ist, nämlich zu glauben, dass Jesus Christus für mich gelitten hat und um seines Willen mir alle Sünde vergeben ist, das muss man aussprechen, das muss man definieren. Und damit beginnt jetzt was ganz was Tolles. Es beginnt reformatorische Kirche. Und reformatorische Kirche ist eine Bekenntniskirche. Das heißt, es gibt ein Bekenntnis. Jetzt haben dann natürlich alle Evangelischen, so wie es heute sind, miteinander gestritten bis zum geht nicht mehr. Und deswegen hast du dann in Deutschland so ein trolliges Wort wie lutherische Kirche. Luther tat sie im Grob umdrehen, weil das will er nicht aus dem einfachen Grund, weil ich habe die Sammlung der evangelischen reformatorischen Bekenntnisschriften, die ist ein paar hundert Seiten lang. Dann noch dazu, du hast kein Internet, du hast keine E-Mail, kannst nicht schnell miteinander kommunizieren. Also gibt es zum Beispiel berühmtes Bekenntnis der vier Städte. Das waren halt vier Städte, die halbwegs einen Kontakt gehabt haben, gesagt, wir machen ein eigenes Bekenntnis. Dann haben die ein Bekenntnis gemacht, jene ein Bekenntnis gemacht, noch wer ein Bekenntnis gemacht, ein dritter ein Bekenntnis gemacht, ein fünfter ein Bekenntnis gemacht, dann hat er was anderes gegessen, gesagt, na, ist auch nicht schlecht, tun wir das zusammen, entsteht schon wieder ein neues Bekenntnis. Das Ganze ist also nur noch für Spezialisten irgendwie auch nur ansatzweise überschaubar, was da rauskommt. Am Schluss gibt es dann Versuche, alle Bekenntnisse in einen Mixer zu werfen, gut durchzumischen, um zu einem neuen zu kommen. Sie können raten, was passiert. Die eine Hälfte der Evangelischen sagen, gut, das machen wir. Die anderen sagen, nur, das machen wir sicher nicht. Deswegen gibt es in Österreich, habsburgischer Kaiser, Josef II., die einfache Bezeichnung, um das kümmere ich mich da überhaupt nicht. Wir nehmen einfach das erste, das augsburgische Bekenntnis und auch Ruhr ist. Und das ist cool, weil es handhabbar ist. Also Josef II. War jemand, der sehr cool war. Das ist jetzt das Kennzeichen. Man bekennt seinen Glauben. Man läuft nicht in der Gegend rum und sagt, irgendein Bischof entscheidet für mich, was der richtige Glaube ist, und ich muss das jetzt auch gar nicht wissen, es reicht schon, wenn ich dabei bin, hier und da oder so, allgemein sage, ja, es wird schon irgendwo einen Bischof geben, der das Richtige sagt und das passt. Und der ist ja viel gescheiter und der entscheidet das für mich, sondern man selbst setzt sich hin, liest es und unterschreibt es. Deswegen werden Sie zum Beispiel in jedem Gesangbuch evangelischer Kirche hinten den Anhang finden, der Bekenntnisse, wo logischerweise also mal die drei altkirchlichen drinnen stehen, wo dann das augsburgische Bekenntnis drinnen steht, wo dann auch ein, jetzt heutzutage glaube ich in allen Gesangbüchern im das neueste Bekenntnis, das Barmer Bekenntnis Anfang des 20. Jahrhunderts gegen Hitler und Genossen drinnen steht. Barmen ist ja kleines Dörfel da irgendwo in Deutschland. Also ich weiß, wo es ist, aber ziemlich im Süden der Richtung Schweizer Grenze hin. Und das ist jetzt typisch evangelisch. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wer anderer für dich entscheidet, was der richtige Glaube ist. Du kannst umstreiten, ob das jetzt richtig ist für dich oder das oder ob das um drei Worte geändert werden muss und so weiter und so fort. Wurscht, du hast dich damit auseinanderzusetzen. Dein Bekenntnis, ja, ist das Wesentliche, weil es geht darum, was du glaubst. Und wenn du eben glaubst, dann ist dir vergeben, wenn dieser Glaube in dir ordentlich formuliert ist und du imstande bist, den Glauben, der dir Gerechtigkeit schafft vor Gott, zu formulieren. Typisch evangelisch, noch evangelischer geht es nicht, und Sie sehen, um Luther geht's gar nicht. Luther hat in der Tat beim augsburgischen Bekenntnis gar nichts mit dran. Das war sein Freund Philipp Melanchthon, der das geschrieben hat. Da war er gar nicht dabei. Also jetzt in der Arbeit, ja, wird er schon, das ist Wittenberg, ist ja winzig klein. Also die werden sich schon pausenlos über den Weg gelaufen sein. Er wird schon gewusst haben, was der Melanchthon da gerade formuliert. Ist aber da nicht dabei. Und das ist das ganz was Wichtiges zum Jahre 2017. Nein. Eben nicht Luther feiern, sondern reformatorische Erkenntnis, reformatorischen Aufbruch feiern im Sinne von der Aussage, hey, voll cool, das erfüllt mich, das ist mein Glaube, das kann ich bekennen. Gesegneten Abend uns allen.
Amen.